Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Hallo und herzlich willkommen zu Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant Produzent dieses Podcasts. Und mit mir hier ist, wie immer, der Gründer der Tala und Tala Konferenz. Das ist Tobias Siebel. Moin, Tobias.
Ja, hi zusammen. Wir sind mal wieder nicht alleine, sondern wir haben Professor Dr. Ricardo Wagner zu Gast. Schön, dass du da bist. Ricardo, bevor wir ins Taufbecken springen, wir werden gleich wissen, warum, sag doch mal, was du so beruflich machst und warum es wahrscheinlich eine gute Idee ist, mit dir hier zu sprechen.
Okay, das werden wir noch sehen, ob das eine gute Idee war, aber erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung. Wir sprechen, weil uns, glaube ich, ganz viele Themen verbinden, unter anderem die Großbereiche Glaube, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin auch genau in diesen Bereichen unterwegs, bin jetzt seit gut 20 Jahren mit dem Thema nachhaltige Transformation und digitale Transformation befasst, bin im Hauptberuf an der Hochschule Fresenius in Köln, habe dort eine Professur für nachhaltiges Management und Kommunikation, komme ganz klassisch aus der Kommunikation, gelernter Wirtschaftsjournalist, Bankkaufmann, dann ein bisschen was studiert, unter anderem dann in promoviert in Kommunikationswissenschaften. Und ich unterrichte jetzt tatsächlich Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit, Philosophie, Change Management und solche Themen. Und die sozusagen die verbindende Klammer zwischen den ganzen Fragen ist immer wieder das Warum. Warum stehen wir eigentlich morgens auf und gehen zur Arbeit? Wie kann eine Gesellschaft eine gelingende Gesellschaft sein? Und wie können wir am besten auf diese Herausforderung, die wir jetzt haben, zum Beispiel eben im Bereich Nachhaltigkeit, aber auch im Bereich Digitalisierung, wie können wir da als Gesellschaft gemeinsam einen guten Weg finden? Und das ist das, was, glaube ich, euch auch ein bisschen umtreibt. Und insofern hoffe ich, dass wir hier was Kluges erfahren können.
Klingt nach einem Match. Aber ja, das sind eigentlich auch die Themen, die uns hier umtreiben im Podcast und bei der Konferenz. Ich habe es ja gerade kurz angeteasert. Du hast dich sehr, sehr spät taufen lassen, katholisch. Da wollen wir doch mal mit einsteigen. Einmal in das kalte, lauwarme Taufbecken, tief hinab.
Ja.
Wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu? Warum so spät?
Ja, ich bin ein sehr kritischer Geist und auch ein sehr verkopfter Geist. Und insofern bin ich ja schon froh, dass es am Ende überhaupt geklappt hat, weil ich wollte ja sowieso nie Christ werden. Das war also mit Sicherheit nie meine Intention. Ich fand Christen immer irgendwie ein bisschen seltsam, ne? Also so ein bisschen, ich hatte immer so dieses Bild so hier, so Hands up Jesus und irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen das charismatische Ding so im Kopf. Ich weiß gar nicht wieso. Aber da konnte ich mich nie mit identifizieren. Und auch was die Glaubensinhalte angeht, von denen ich natürlich verdammt wenig wusste, weil ich ja aus dem sozusagen selben gesellschaftlichen Umfeld kam, dass die Kirche ja auch sehr, sehr kritisch betrachtet, den Glauben auch sehr kritisch betrachtet. Und auch ich bin ein Stück weit von Dan Brown beeinflusst, ja, die Kirche als die eigentlich in die dunkle Macht im Untergrund, ja. Und insofern hatte ich sehr, sehr große Berührungsschwierigkeiten mit Glaube und Kirche, obwohl mich viele grundlegende Fragen und philosophische Fragen schon von frühester Jugend an sehr, sehr interessiert haben. Aber ich bin dann wie viele, und die es auch gesellschaftlich, glaube ich, akzeptierte, es erstmal so eher Richtung östliche Philosophien abgebogen, Daoismus, Buddhismus, die ich auch heute noch sehr, sehr spannend finde, aber die mich am Ende aber auch nie so wirklich richtig abgeholt haben. Und da war dann auch irgendwann der qualitative Unterschied zum Christentum auch da. Aber ich hatte das tatsächlich nie vor und bin gut 10 Jahre, so seit meinem 40. Lebensjahr, da war so ein Wendepunkt tatsächlich. Bis dahin war der beschriebene Weg eigentlich so, wie ich es gerade gesagt habe. Ich war eigentlich maximal weit weg vom Glauben, auch relativ stolzer Atheist, habe mich ja auch sehr stark Richtung Wissenschaft entwickelt, dachte sowieso, das passt alles nicht zusammen und ein guter Wissenschaftler muss auch Atheist sein. Ist mir heute alles ein bisschen peinlich, wie holzschnittartig ich das damals gesehen habe, aber dafür ist ja Persönlichkeitsentwicklung auch da. Ich habe auch hinter mir im Regal noch den Christopher Hitchens stehen und den Dawkins und so und ich lasse sie auch im Bücherregal, ich lese sie nicht mehr, aber ich lasse sie drin als Zeuge meiner Entwicklung sozusagen. Genau, und bin dann aber tatsächlich über so einen biografischen kleinen Hüpfer, nämlich das Vaterwerden, irgendwie dann wieder zu sehr grundlegenden Fragen gekommen, was gibst du deinem Sohn mit? und bin dann tatsächlich über einen Zufall, über einen beruflichen Step, waren wir in einem Franziskanerkloster in der Nähe von Frankfurt, vor gut 10 Jahre vor meiner Taufe, wie gesagt, ich bin vorletztes Jahr getauft worden, mit gerade noch 49 Jahren, kurz vor meinem 50. Geburtstag. Und bin da über ein Buch gestolpert, das mich sehr inspiriert hat, wo ich auch dachte, Mensch, das klingt doch gar nicht so schlecht, was diese Christen da so schreiben. Und dann hatte ich einfach für mich beschlossen, jetzt nimmst du es einfach wenigstens mal ernst und willst wenigstens mal verstehen, was die da eigentlich glauben. Und willst wenigstens mal versuchen, diese Begriffe zu verstehen, die ich zugegebenermaßen nicht viel mit anfangen konnte. Ne? Frohe Botschaft, Sünde, Gnade, Erlösung. Ich kannte die Begriffe, aber die haben bei mir nicht viel ausgelöst, schon gar nicht im Herzen viel ausgelöst. Und habe mich dann, um es kürzer zu machen, wirklich einfach 10 Jahre tatsächlich eingeschlossen und habe gelesen und geschaut und so nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, okay, jetzt musst du langsam aufpassen, jetzt gefällt es dir langsam zu gut. Wenn du den Weg weitergehst, wirst du vielleicht irgendwann doch noch einer von diesen Christen. Habe aber auch gemerkt, dass ich, wenn ich das nur als intellektuelle Übung mache, auch tatsächlich wahrscheinlich das mein Leben lang machen kann und nie zum Ergebnis komme. Bin dann irgendwann nach so 5, 6 Jahren auch ein bisschen in spirituelle Praxis eingestiegen, also einfach mal Gebet, einfach mal zur Messe gehen. Der Rosenkranz, der immer noch neben mir liegt, hier, ist so eine tägliche Gebetsübung sozusagen. Also auch ein katholisches Klischee an der Stelle schon mal direkt abgehakt. Und ja, und irgendwann war es soweit. Irgendwann dachte ich, Mensch, ich will Ja sagen zu dem Angebot, das Gott mir gibt, nämlich, dass er mich gewollt und hat und mich liebt und die Beziehung mit mir will. Und irgendwann war mir klar, du musst da irgendwie auch was zu sagen. Und irgendwann wollte ich auch Ja sagen. Und dann habe ich mich taufen lassen.
Spannend. Also ich bin auch spät getauft, wenngleich nicht ganz so spät wie du. Und komme ja auch aus der wirtschaftsjournalistischen Ecke. Und musste auch erstmal meinen Kopf da irgendwie überlisten, ist das falsche Wort. Also weil ich habe den ja nicht als, der ist ja nicht falsch und nicht schlecht. Aber wenn man sozusagen in den Glauben rein möchte, dann braucht man irgendwie, muss man die andere Seite noch entdecken. Ne?
Genau, und man muss das Seite balancieren. Ne? Du musst ja ein Gegengewicht schaffen. Und das war bei mir eben auch, das war mir irgendwann auch klar, dass du kannst jetzt Gottesbeweise bis an dein Lebensende hin und her wenden und kommst eigentlich zu keinem Erleben. Du musst auch glauben wollen und ich meine, das macht immer so ein bisschen so eine Angriffsfläche auf im Sinne von, du redest dir da nur was ein, aber irgendwann ist jede Beziehung auch ein Vertrauensvorschuss, jede Beziehung auch ein Ich will und das ist in dem Fall auch nicht anders.
Das muss Klick machen, ne? Ich glaube, genau. Bei mir musste es einmal richtig laut Klick machen und das ist passiert. Ich habe es auch ein bisschen, glaube ich, herausgefordert oder auch wirklich sehr herbeigesehnt. Gleichwohl immer kritisch drüber gewacht, dass das nicht manipulativ ist und siehe da, irgendwann kam das Klick auch wirklich und dann war ich auch sehr, sehr glücklich und war auch bereit zur Taufe. Ne? Vorher habe ich gedacht so, nö, also obwohl ich aus dem christlichen Elternhaus komme und das an sich vorgegeben war, dachte ich so, nö, mache ich nicht. Aber Tobias, erzähl doch mal deine Taufgeschichte.
Nicht mit mir. Ja, meine Taufgeschichte, die wird noch erzählt werden.
Die ist doch nicht erzählbar, weil es sie noch nicht gibt sozusagen.
So, ja, vielleicht ist es auch das, nicht wahr? Ricardo, du bist ja hier bei Thaler und Thaler, ne? Also ich denke, gut aufgehoben mit dem, was du jetzt gerade schon biografisch geschrieben hast. Wenn du jetzt als Wissenschaftler, als Mensch, der schon lange auch beruflich in diesen Themen unterwegs bist und jetzt als, ich sag mal, frisch Getaufter auf Themen wie und Begriffe wie, du hast gerade von Gnade und so weiter gesprochen, aber lass uns mal über berufliche Begriffe wie Haltung und Nachhaltigkeit reden. Hat sich da dein Blick verändert, wenn du Haltung hörst?
Ja, dem Begriff über war ich tatsächlich immer schon sehr, sehr kritisch. Also er hat sich natürlich vom Inhalt ein bisschen geändert, weil ich mich einfach immer dann frage, okay, woher kommt diese dann in diesem Begriff inkludierte moralische Idee, die da so dahinter steht? Wohin führt die vor allen Dingen auch? Also das hat sich schon geändert. Dem Begriff selber bin ich sehr, sehr kritisch gegenüber und was ist biografisch auch durchaus zu begründen. Ich bin ja DDR-Kind, also habe auch die DDR sehr bewusst erlebt, auch in dem politischen Elternhaus sehr, sehr bewusst erlebt. Meine Eltern haben ja relativ früh in ihrem Leben einen Ausreiseantrag gestellt, waren also sehr hart mit dem System auch konfrontiert. Ich bin natürlich wie alle DDR-Kinder auch durch die entsprechende Schule und Ausbildung da gelaufen. Also habe auch Staatsbürgerkundeunterricht gehabt in großer Ausführlichkeit und kann mich sehr, sehr gut erinnern, beispielsweise an meine letzte Klassenarbeit in der 9. Klasse, kurz bevor wir in den Westen ausgewandert sind, als das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens war. und wir einen Aufsatz schreiben mussten, warum der Westen daran schuld ist und wir entsprechende sozusagen Haltung zeigen mussten. Wow. Und es fiel mir damals gar nicht schwer, weiß nicht, 4-5 Seiten locker zu schreiben, warum der Westen oder der Kapitalismus an allem schuld ist. Und das, und ich bin aufgewachsen in Trümmern, an denen Plakate hingen, alles zum Wohl des Volkes, ja. Und Haltung zeigen war da alles. Und jeder Lebensbereich war politisch, ja. Es gab, egal ob das Sport war, ob das Kunst war, ob das Schule, Ausbildung, was auch immer war, alles war politisch, alles war Haltung zeigen. Und deswegen bin ich auch rein biografisch gegenüber diesem Begriff sehr, 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 sehr skeptisch, weil er meistens im Kern eigentlich totalitäre Ideen beinhaltet. Nämlich genau das, dass alles, was wir machen, irgendwie auch politisch ist. Und das kann man immer irgendwie auch herleiten. Klar, alles hat Auswirkungen, alles wirkt sich auf Gesellschaft aus und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch heute zu sehen, dass eine Gesellschaft, die alle Lebensbereiche auf der einen Seite ökonomisiert, was in der Regel mit einem sehr verkürzten Menschenbild zu tun hat und mit reinem Effizienzdenken und Leistungsdenken. Das ist die eine Seite sozusagen der negativen Seite. Die zweite Seite ist eine Gesellschaft, die alles politisiert. Eine Gesellschaft ist, die eigentlich ganz automatisch in die Spaltung hineinläuft, die auch in eine Aufregungsspirale hineinläuft, die uns nicht gut tut. Ja?
Ist das gerade ein Plädoyer für weniger Haltung?
Ja. Das ist ein Plädoyer erstmal für eine gewisse wohlwollende Entspannung. Ja.
Nicht alles muss Haltung haben.
In diesem Begriff Haltung steckt immer ganz viel auch schon moralische Urteile drin und vor allen Dingen auch ideologische Weltbilder, die nicht selten in Gut und Böse am Ende enden, ja. Und, richtig und falsch enden. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn wir eigentlich davon ausgehen, es gibt, und in der Regel ist das so, es ist in der Regel eine Bildungselite, die weiß, und das auch das ist biografisch bei mir sehr, sehr tief geprägt. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff noch kennt, aber Erich Honecker hat ja immer gesagt, die Avantgarde der Partei, ja, die Avantgarde der Partei, dass also diese Führungselite, ja, die weiß, wo es lang geht, die weiß, wie Gesellschaft zu funktionieren hat, die weiß, was richtig und falsch ist und der Einzelne hat sich daraus sozusagen gar nicht einzumischen und auch sich gar keinen Kopf zu machen, sondern der hat diese Haltung zu übernehmen. Und ich sehe viele dieser Muster tatsächlich heute auch, ja. Und ich sehe auch vor allen Dingen dann abnehmende Bemühungen, Begriffe zu differenzieren, gesellschaftliche Probleme auch genügend differenziert zu betrachten. Wir sehen das dann an einem, das oft, und das ist, bin ja auch ein bisschen im Marketing unterwegs gewesen, und den sehr starken Marketing-Einfluss bei diesen ganzen Trends. Und das Marketing hat ja immer so ein bisschen leider die Eigenschaft, gute Sachen zu nehmen und sie durch Übertreibung kaputt zu machen.
Naja. Ja, genau. Ja, es ist schon so. Also sehe ich auch so, dass da so entstehen auch Buzzwords zum Beispiel.
Ja, genau. Und wir haben ganz viele tolle Begriffe, die ich auch echt wichtig finde. Ich nehme jetzt mal das eines der größten Reizworte, nämlich Diversity.
Kommerzialisiert.
Diversity ist sicherlich ein ganz wichtiges Konzept. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir marginalisierte Gruppen sichtbar machen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir Pluralität tatsächlich leben. Wenn es dann aber zu einem Konzept wird, das es zum Selbstzweck einfach so vor sich herträgt und auch vor allen Dingen zum Absoluten erhebt. Diversity ist in vielerlei Bereichen, wissen wir alle, sehr gut, wenn es um Kreativität geht und so weiter. Wenn es um bestimmte Leistungsparameter geht, ist es schon wieder nicht mehr so sinnvoll, ja, weil wenn ich die NBA-Meisterschaft gewinnen will, sollte ich besser nicht im Team sein, ja, auch wenn ich jetzt alter weißer Mann da so ein Diversity-Pick wäre, aber macht aber irgendwie dann keinen Sinn, ja, und das sind so Dinge, da bin ich sehr, sehr skeptisch und vor allem, wir sehen es ja auch jetzt und insofern hat die Empirie uns ja auch recht gegeben, dieser Hype, den wir bei Purpose und Haltung gesehen haben, ja. Der ist ja so schnell, wie der wieder weg war, bei vielen Unternehmen konnten wir gar nicht gucken.
Aber das ist in der Tat, also du reißt jetzt so viele gute Themen auf, du spielst wahrscheinlich darauf an, dass es politischen Druck gibt, diese Themen einzuebnen. Gerade kam er nochmal unter, dass die Telekom das ja zum Beispiel in den USA äußerst schnell wieder eingesammelt hat, nachdem Herr Trump da das gezeigt hat, dass es nicht so toll findet. Aber vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du musst ja ein großer Freund von LinkedIn sein in diesen Tagen, weil wenn man das aufmacht, dann springt einem ja genau das entgegen, was du nicht so schön findest. Und generell, sag ich mal so, stimme ich da mit dir überein. Ich glaube, ich verstehe sehr, was du meinst. Ne? Also Haltung, die auch sehr starr ist und sehr unversöhnlich vielleicht irgendwo und eben so ein Filter hat von richtig und falsch. Vielleicht fehlt auch ein bisschen die Demut manchmal in der Haltung, dass man auch gar nicht alles weiß, sondern nur einen Ausschnitt hat oder eine Momenterkenntnis, was auch immer. Nichtsdestotrotz kann ich es mir auch nicht ohne Haltung vorstellen, weil ohne Haltung ist auch alles wischiwaschi.
Ja. Ich steig da auch mal kurz ein, weil ich finde bei dem Begriff Haltung, also es gibt ja einmal dieses, das gibt mir halt etwas, ich bin verwurzelt, ich stehe drin, ich bin mir meiner Sachen gewahr etc. Aber ich habe das, mein Eindruck ist, wir haben stärker diese Betonung des Halts im Sinne eines Stoppschilds. Ne? Also so. Das ist eher eine Stoppung statt eine Haltung. Man stoppt einfach Sachen, die man nicht, wie du eben gesagt hast, nicht passend findet zu dem, wie man sich selber vielleicht sieht. Und dann gibt es so eine Blockade oder auch so eine Ablehnung gegenüber Andersdenkenden zum Beispiel.
Und direkt eine Gruppenbildung,
ja. Ja, und ich finde, wir sind ja auch im Talar-Podcast theologisch dieses Wort oder der Begriff Haltung jetzt ganz, den gibt es ja so jetzt, ich sag mal, in den biblischen Schriften nicht so wirklich. Ne? Da gibt es dann eher sowas wie Gesinnung oder Herzenshaltung oder oder vielleicht auch so Begriffe wie Nachfolge und sowas. Also was viel, aus meiner Sicht, eine viel positivere Dynamik auch drin hat. Ne? Also nicht eine reine, ich stehe hier auf einem Fundament und da stehe ich für immer. Klar, wir haben auch irgendwie so Bilder von wegen, bau dein Haus nicht auf Sand, sondern irgendwie auf Stein. Genau. Also du willst schon verwurzelt sein.
Genau.
Oder, keine Ahnung, Psalm.
Ich will auch für was stehen.
Ja, du musst auch, das ist schon auch mit drin und trotzdem hat es immer gleichzeitig auch so eine Beziehungskomponente und eine Dynamik. Wie siehst du das? Jetzt haben wir dich von beiden Seiten angegriffen.
17 Fragen, bitte einmal kurz beantworten. Also
erstmal einmal 17 Fragen, Checkliste läuft.
Genau. Also einmal, LinkedIn ist ja die Virtue Signaling Hölle schlechthin, ja. Also, ja. Und da kann man sehr gut sehen, was mich daran stört. Und ich bin großer Fan davon, auch von der katholischen Soziallehre und anderem, die für mich auch ein wichtiger Baustein war, auf dem Weg sozusagen auch zur Taufe. Weil sie, glaube ich, einen ganz guten Einblick in das gibt, was mich sozusagen stört oder wo wir, glaube ich, einen gewissen Ausweg haben. Weil ihr habt das jetzt vollkommen zu Recht gesagt, ohne Haltung geht es ja irgendwie auch nicht. Ne? So, jetzt muss man aber, glaube ich, dann nochmal genauer reingehen und sagen, okay, was meinen wir denn eigentlich jetzt nochmal mit diesem Haltungsthema? Ne? Und ich finde es ganz gut, weißt du, also die aus der katholischen Soziallehre haben wir ja sozusagen die Kernprinzipien, ne? Menschenwürde, Solidarität, Gemeinwohl, Subsidiarität und so weiter. Ja. Und ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir diese Prinzipien hochhalten. Das wäre für mich eine Haltung. Ja? Ich will diese Prinzipien hochhalten. Also die katholische Soziallehre spricht aber ganz bewusst von Prinzipien und nicht von Policies, also nicht von konkreten Umsetzungen. Ja? Mhm. Wir wollen Gemeinwohl fördern, wir wollen Solidarität fördern, wir wollen die Menschenwürde achten und schützen. So. Und das ist, glaube ich, was, wo man auch sehr fest stehen muss und sagen muss, das ist für uns auch nicht verhandelbar. Ja? Und das wäre für mich klares Haltung zeigen. So, und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, ja, wo auch ganz viele Diskussionen heute dann hinlaufen, dass es dann in der Regel in diesen Haltungsdiskussionen immer schon um sehr konkrete, zum Teil sehr feststehende Sets an Policies gibt. Dafür müssen wir jetzt folgende Dinge tun. Ja? Und wenn du das nicht auch willst, dann bist du schon mal im Gegenteil, dann bist du nicht meine Gruppe, dann bist du eigentlich mein Feind. Ja? Und ich spreche dir auch schlicht und ergreifend ab, dass du Menschenwürde hochhalten willst. Ich spreche dir auch ab, dass du Gemeinwohl fördern willst. Und dass wir durchaus diese Prinzipien auch hochhalten können, aber politisch zu anderen Lösungen kommen, das sind wir eigentlich nicht mehr bereit zu akzeptieren. Ja, und wir sind auch sozusagen dann auch teilweise relativ unscharf, allein beim Personen, bei dem Begriff der Personenwürde oder Menschenwürde, was wir eigentlich genau am Ende damit eigentlich meinen. Ne? Also und woher kommt dieser sozusagen, woher haben wir diese Überzeugung überhaupt? Und das finde ich halt schwierig. Also ich glaube, diese ideologisierte Haltungsdiskussion, die geht mehr in Richtung Gruppenbildung. Und mehr in Richtung Frontenbildung, als dass sie in tatsächliche Sachdiskussionen am Ende auch Lösungen übergeht. Sondern es geht hauptsächlich darum zu zeigen, ich gehöre zu den Guten. Ja, und das ist das, was ich völlig unfruchtbar finde. Und ich glaube auch das, was unserer Gesellschaft überhaupt nicht gut tut.
Also eher ein Branding, ne?
So. Ja, genau. Ja, das ist, und das geht dann sozusagen auch daher, dass man nicht mal mehr bereit ist, auch nur einen Lebensbereich aufzugeben, an dem das nicht gilt, ja. Du musst halt, wenn du einen Kaninchenzüchterverein gründest, dir eigentlich schon überlegen, ist das ein linker Kaninchenzüchterverein oder ist das ein rechter Kaninchenzüchterverein?
Das ist wie in Österreich, da sind ja alle möglichen Vereine auch politisch getrieben und gibt's auch in jeder Couleur. Aber, nichtsdestotrotz, verhindert das ja ganz oft auch einen Zusammenschluss an Stellen, wo er sinnvoll wäre. Zum Beispiel lese ich öfter mal auf LinkedIn Postings von Ruprecht Polenz, der mir jetzt politisch per se jetzt erstmal nicht nahe ist, aber ich denke so, der hat recht, der ist ein guter. Ne? Mit dem möchte ich zusammen marschieren, wenn man so will. Mhm. Aber man könnte das eben auch über die Differenzen leben und sagen, nee, das passt überhaupt nicht zusammen, weil der ist so und so und so. Mhm. Aber es geht vielleicht auch darum, auch Gemeinsamkeiten zu erkennen, ne? Und nicht das Spaltende, sondern das Verbindende eher.
Ja, und auch da würde ich tatsächlich, ich bin immer ein großer Fan von, ich bin auch jetzt nicht so irrsinnig bibelfest, aber eine Stelle finde ich immer sehr gut und das ist Galater 5,22, ne, die Früchte des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wenn wir die völlig hinter uns lassen, dass wir eben auch das Gute in dem anderen auch sehen wollen, dass wir die Liebe fördern wollen, dass wir den Langmut fördern wollen und so weiter. Und das sehe ich in diesen Diskussionen einfach nicht. Ich sehe eine große Ungeduld, ich sehe eine große Aggression, ich sehe tatsächlich dieses zum Teil auch völlig überbordend moralisierende wie gesagt, da ist meine biografische Prägung einer Diktatur, die wirklich eine brutale Diktatur war, ja, und die Menschenliebe so groß aufs Banner angeblich geschrieben hat und für die armen Klassen da zu sein, die wird mich hoffentlich mein Leben lang nicht verlassen und auch diese Skepsis gegenüber solchen Ideologien wird mich dann auch nicht mehr verlassen und ich sehe das ganz, ganz viel tatsächlich.
Wobei ich ja schon sehe, Entschuldigung, Tobias, wenn ich jetzt nochmal hier, ich werde dann gleich auch dir ein bisschen Raum lassen, aber alles wobei gut. Ich schon sehe, wo kommt das her, ne, Ricardo? Das ist ja schon so ein bisschen das Ding. Jeder betont seine Einzigartigkeit, jeder betont irgendwie seine Individualität. Mhm. Und die verhindert ja oft, dass man irgendwie auch zusammenfindet, weil man ja doch irgendwie sich dann doch unterscheidet. Ne? Mhm. Also der Blick geht eher aufs, was mich ausmacht und nicht das, was uns verbindet. Mhm. Und das ist wiederum, dieses Individuelle ist ja vielleicht steile These in meinen Augen, aber auch eher eine kapitalistische Ausprägung. Also Kapitalismus lebt ja davon, jedem einzelnen Menschen das für ihn passende Produkt zu verkaufen, Hyperindividualisierung. Mhm. Und da stehen wir nun, ne? Und sind alle tolle Individuen, die nicht mehr zusammenfinden.
Ja, also ich glaube tatsächlich, und da kommen wir dann auch zu diesem Glaubensfaktor, der mich dann auch, der mich sehr geprägt hat tatsächlich. Und es gibt ja, ich habe das genaue Zitat nicht mehr komplett im Kopf, es gibt ein sehr schönes Zitat, sinngemäß von Chesterton, der sehr viele lustige Sachen gesagt hat, unter anderem, dass unsere Gesellschaft eben keine schlechte Gesellschaft ist, sondern eigentlich eine zu gute. Weil nämlich bestimmte Tugenden komplett irre gelaufen sind und eigentlich zu Götzen geworden sind. Und aus meiner Sicht, und das war schon so eine Erkenntnis, die mich tief geprägt hat, ich glaube, dass wir eine völlig falsch geordnete Gesellschaft haben. Weil jeder an seiner sozusagen Hierarchie-Pyramide als größte Gut entweder die Gerechtigkeit hat oder die Natur hat oder was auch immer, ja. An der Spitze einer Gesellschaft sollte aber Gott stehen. Ja, und das klingt jetzt so nach Gottesstaat, ne? Da gehen bei einigen direkt irgendwie so die Alarmglocken an. Das meine ich natürlich nicht, ja, aber es geht um sozusagen Wertehierarchien, ja. Und weder das Individuum sollte an der Spitze dieser Wertehierarchie stehen, noch irgendwelche Ideologien, noch irgendwelche Unterziele, die alle für sich genommen gut sind, ja. Umweltschutz, Nachhaltigkeit, super wichtig, Gerechtigkeit, super wichtig, alles super wichtig. Aber nichts davon ist das höchste Gut. Und damit einhergeht aus der christlichen Perspektive, ich muss die Welt nicht retten. Ja, die Welt ist gerettet. Ja, allein das
entspannt auch, euch mal.
Ja, entspannt euch mal einfach. Ja, du musst die Welt nicht retten und du kannst sie auch gar nicht retten. Ja, du wirst sie allein aus dir heraus nicht retten können. Und wenn du deine Ideale, deine Ideen für alle Menschen an die Spitze setzen willst, wird das eine totalitäre, nimmst du die anderen auch nicht ernst in ihrer Menschenwürde. Ja. Und dann bist du schon auf dem besten Weg in eine totalitäre Situation. Und ich glaube deswegen, dass der Glaube uns tatsächlich da auch ordnen kann. Ja,
also, ja, das finde ich spannend. Aber es gibt ja auch Strömungen, gerade auch aus dem Glauben heraus, die quasi so eine Empire-Theologie haben.
Ja, stimmt.
Ne? Ja, da stimmt zwar, da würde jeder wahrscheinlich dir zustimmen, ja, die Welt ist gerettet und so, und jetzt retten wir sie richtig, so ungefähr. Also jetzt holen wir dieses, also
praktische Umsetzung.
All das, was da passiert ist, ja, was Jesus da in seinen drei Jahren, viel länger hat er ja auch nicht gewirkt, ne? Das wird ja auch gerne unterschätzt oder überschätzt. Auf jeden Fall, das holen wir jetzt alles zurück. Wir wollen jetzt auch diese Wunder sehen. Wir wollen jetzt auch, keine Ahnung, die und die Gesellschaftsform haben und so. Das findet man ja auch in Bereichen, die jetzt sagen würden, das, was du eben gesagt hast, ja, mein oberster Wert ist irgendwie Gott. Wie schaust du da drauf?
Ja, also die Verlockung ist groß, ne? Zu sagen so. Und da ich ja weiß, ne, was daraus folgt, ne, und da ich ja sozusagen derjenige bin, der genau weiß, was Gott will, kann ich das sozusagen auch sehr gut und mit gutem Gewissen auf alle anderen überstülpen. Dann sind wir natürlich in der gleichen Ideologie, die wir im Kommunismus hatten, die auch nichts anderes ist als eine säkuläre Erlösungsreligion. Ne? Also es ist halt eine diesseitige Erlösung, aber es ist die Erlösung, die im Utopia aufgeht und so, ne, im Paradies des Kommunismus. Also das ist ja alles von der Struktur her sehr, sehr ähnlich. Und da würde ich wieder zur Soziallehre greifen, ne, und sagen, also diese ganzen imperialen Ideen, die da ganz schnell kommen, müssen ja beim Thema Solidarität, Gemeinwohl, aber auch bei der Menschenwürde, zu der auch anerkennt, dass Menschen unterschiedlich sind. Ja? Auch Pluralität ist Ausdruck unserer Menschenwürde. Ja? Oder unserer Eigenverantwortung im Übrigen auch. Ja? Die müssen da ja schon direkt scheitern. Ja? Weil dann wieder einer kommt, der sagt, ich bin jetzt sozusagen nicht die Avantgarde der Partei, sondern ich bin die Avantgarde der Kirche. Ja? Und ich weiß ziemlich genau, wie es zu laufen ist.
Drunter nicht, drunter nicht.
Genau, ja. So, und jetzt wird es natürlich ein bisschen kompliziert, weil das ja wieder so klingt wie, und da bin ich auch nicht auf der Seite, und das finde ich zum Beispiel auch wichtig, dass man versucht, zwei komplexe Gedanken auch mal gleichzeitig im Kopf zu halten. Das heißt nicht, dass ich sage, es gibt keine Wahrheit. Ja, und es gibt, und Gott ist die Wahrheit, die Liebe und das Leben, ja, und das ist sozusagen, das heißt es nicht, ja, weil es dann immer heißt, ja gut, dann irgendwie nichts Genaues weiß man nicht, ne, und dann geht jeder ein bisschen, wie er will und so, und das würde ich auch zum ganz großen Teil auch mitdenken, und ich glaube auch, dass es genau wichtig ist, das auch anzuerkennen, dass Menschen für sich selbst auch verantwortlich sind und auch ihre Pluralität auch leben können müssen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht glaube, dass es auch im Sozialen, ähnlich wie es im natürlichen Bereich, nicht auch gewisse Regeln gibt, gewisse Strukturen gibt, gewisse Muster gibt, die man sich schon bemühen sollte zu sehen und die auch sich in der Empirie auch bewiesen haben, dass sie erfolgreiche Gesellschaften bauen. Eine Gesellschaft, in der ich nicht davon ausgehe, dass jeder mich sofort umbringt, wenn ich ihn treffe, wird erfolgreicher sein als eine, wo ich nicht genau weiß, ob ich mich auf die Straße raustrauen sollte, weil jeder gegen jeden schießt. Ja? Und das sehe ich tatsächlich auch dann in der christlichen Gesellschaftslehre, Soziallehre, schon ganz gute, sagen wir so, Muster oder Prinzipien, die ich glaube, die muss man schon hochhalten. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Also ich halte diese Prinzipien schon für Wahrheiten und ich halte diese Prinzipien auch für etwas, worauf man eine Gesellschaft aufbauen kann. Ja? Gleichzeitig, wie gesagt, auf dem Bereich der Policies und wie setzen wir das jetzt genau um, für wen muss das jetzt wann, wie, wo gelten, da müssen wir uns halt irgendwie einigen. Ja? Da müssen wir auch mit gemeinsam wohlwollend in der Liebe sozusagen versuchen, Wege miteinander zu finden. Ja, aber als Orientierungspunkt finde ich das schon gut. Also das ist immer so ein sowohl als auch. Ne? Also das heißt nicht, alles kann, weil dann sind wir wieder bei der Hyperindividualisierung, dann sind wir wieder bei diesem völligen Relativismus, ne, wo jeder sagt, ach, weißt du was, völlig egal, es gibt gar keine festen Konzepte von irgendwas. Ja. Und ich glaube, das ähnlich wie es im Gehirn ist, ein Gehirn, das ständig fluide ist, ist ein neurotisches Gehirn, und eine Gesellschaft, die in allem fluide ist, ist eine neurotische Gesellschaft. Und ich glaube, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Ja? Und ich glaube, das sieht man auch zum Teil.
Also brauchen wir Halt.
Ja.
Mehr Halt, weniger Haltung.
Genau, ein gewisses Fundament, ne? Wo wir sagen, also das ist sozusagen unser Blick auf die Welt. Und das ist ja das, was ich auch immer ein bisschen unterschätzt habe. Also für mich ist einfach das Christentum auch einfach eine Beschreibung der Realität. Ja.
Ja.
Und wenn man da natürlich einen völlig anderen Blick drauf hat, also es geht ja schon bei dieser super, super grundsätzlichen Frage los, ist jetzt alles Zufall oder ist nicht alles Zufall? Ja, also das verändert ja deine komplette Sicht auf die Realität und auch auf deine Lösung, auch auf deine Orientierung, auf die Sinnfindung, die du im Leben hast. Ich habe mich einfach für die Variante entschieden, dass nicht alles Zufall ist. Und ich finde die auch durchaus schlüssig und auch argumentierbar, ja, ohne jetzt direkt den Gottesbeweis abdriften zu wollen.
Wir sind ja so schön im Begriffsdefinitions-Diskussionsraum, und wir hatten eben einen angedeutet, nicht, dass sich Leute aufregen, Thema, also wobei das bei uns in der Community nicht der Fall ist, meistens. Aber wir hatten auch gesagt, wir sprechen auch mal über den Nachhaltigkeitsbegriff. Also nicht nur über Haltung, den haben wir jetzt ganz gut mal so umkreist.
Du traust dich was.
Bisschen das Wesen, ja, das muss jetzt noch sein. das Wesen von Haltung und Nichthaltung zumindest mal anskizziert. Wie schaut denn der Professor für Nachhaltigkeit auf den Begriff Nachhaltigkeit?
Das ist eigentlich natürlich ein Begriff, der mindestens genauso aufgeladen ist wie Haltung und auch mindestens genauso versaut ist, ja? Das mal ein bisschen salopp zu sagen. Ich durfte das letztens merken, als ich bei einer Veranstaltung im konservativen Kreis war. Ich finde es immer so ganz lustig, dass ich bei Konservativen immer so ein bisschen der Linke bin und bei Linken bin ich immer der Konservative.
Das ist ein ganz gutes Zeichen, glaube ich.
Das finde ich irgendwie ganz lustig. In dem Fall war ich wieder mal der Linke im Raum, weil da ging es um Nachhaltigkeit und allen anwesenden Unternehmern platzte sofort die Halsschlagader und die sagten, es können sie alles gar nicht mehr hören und die Unternehmen und die würden so belastet und so weiter. Und ich hatte mir dann erlaubt, in dieser Runde auch zu sagen, ja gut, ich habe jetzt 20 Jahre lang mit Unternehmen in dem Bereich gearbeitet und leider habe ich sehr, sehr viele Unternehmen getroffen, die gesagt haben, weißt du was, interessiert mich alles überhaupt nicht. Ja? Ja? Ich verdiene hier eine Menge Geld, meine Kunden fragen nicht danach, meine Geschäftspartner fragen dich danach, und jetzt soll ich Nachhaltigkeit managen? Puh, wieso soll ich das denn machen? Ja, und insofern ist der Begriff politisch wahnsinnig aufgeladen. Erstmal ist es ja nicht mehr als die Frage zu stellen, welche Auswirkungen hat eigentlich das auf mein Leben oder mein Wirtschaften auf die Welt? Ja, also erstmal ist das die basale Frage, die dahinter steckt. Ich muss mir einfach mal Gedanken machen oder einfach mal erstens anerkennen, dass das, was ich tue, Auswirkungen hat. Positive wie negative. Und es sollte erstmal die Grundeinstellung sein, dass ich sage, ich möchte meine positiven Einflüsse vielleicht verstärken und meine negativen möchte ich vielleicht eher ein bisschen zurückfahren. So, viel mehr ist es eigentlich erstmal gar nicht. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt pro Nachhaltigkeit bin, bin ich gar nicht sofort dabei, Unternehmen riesige Forderungskataloge zu überreichen, was leider gemacht wurde in der Regulatorik und da bin ich auch tatsächlich durchaus kritisch. Ja? Aber ich habe eben auch gesehen, dass Unternehmen ohne Regulatorik sich einfach gar nicht drum kümmern, sehr häufig.
Ja. Ja? Das ist ganz spannend. Wir hatten, die Analogie aufzugreifen, wir hatten eine Podcast-Folge mit Jan Frerichs und der hatte erzählt, in der Natur gibt es Stör- und Wahrnehmungskreise, ja. Mhm. Und dass der Störkreis des Menschen viel, viel größer ist als sein Wahrnehmungskreis, während es bei Tieren ganz oft andersrum ist.
Ja.
Das heißt, sie haben einen ganz kleinen Störkreis und einen sehr hohen Wahrnehmungskreis, also einen Radius, den sie wahrnehmen und in dem sie stören.
Ja,
ne?
Ja, spannend.
Während wir, also keine Ahnung, ne? Wenn du überlegst.
Man könnte sagen, sie stören wenige, aber sie fühlen sich sehr schnell gestört. Ja. Ne? So sind Tiere und Menschen sind genau andersrum. Ne?
Ja, oder überleg mal, ein Flugzeug, was über das Ruhrgebiet fliegt, ne? Wie viele Leute diese Lärmbelästigung, Millionen haben den Lärm. Also ich bin überhaupt nicht gegen Fliegen, aber trotzdem, der Störkreis ist riesig und die Menschen im Flugzeug nehmen die Menschen unter sich gar nicht wahr.
Mhm. Ja, also das, ja, das ist ein gutes Konzept.
Ne? Der Unterschied.
Genau. Ne? Genau. Und um mehr geht es erstmal sozusagen nicht, diese Verantwortung erstmal anzuerkennen. Also das war ja ein wichtiger Schritt auch in der Politik. Viele Jahre hieß es ja, Corporate Social Responsibility ist das freiwillige Engagement über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus. Und da haben viele Unternehmen nur gehört, freiwillig, prima, mache ich nicht. Ja. Ja. Und irgendwann hat ja die EU auch mal festgestellt, nee, also haben wir uns missverstanden, Verantwortung kannst du dir nicht aussuchen. Ne? Also du hast Verantwortung für das, was du tust. Und um viel mehr geht es ja erstmal auch nicht. Und man hat ja gesehen jetzt auch bei der Diskussion um die Regulatorik, jetzt sind wir natürlich dann stark im Detail drin, aber ein Teil der Berichtspflichten oder ein wesentlicher Schritt bei der Berichtspflicht war ja, dass Unternehmen auch eine Materialitätsanalyse machen sollten. Also einfach mal überlegen, wo habe ich denn entsprechende Einflüsse? Und da haben wir gesehen, dass der Aufschrei riesig war, weil das die Unternehmen noch nie getan haben. Die haben noch nie drüber nachgedacht, systematisch nach verschiedenen Einflusszonen, was sie da tatsächlich bewirken. Ja? Die haben gemacht, was ihnen vor die Füße gefallen ist oder was billig war oder was einfach zu lösen war oder wo sie Kostenvorteile hatten. Das haben sie gemacht, ja? So schlau sind sie schon auch. Ja? Aber sie haben das über das Maß hinaus nie freiwillig getan. Und insofern kann ich natürlich auch diesen Impuls zu sagen, wir müssen die Unternehmen natürlich auch da ein Stück weit zumindest dafür sensibilisieren, dass sie darüber mal nachdenken, das finde ich schon gut. Dann wäre ich wieder bei der Soziallehre und würde sagen, im Sinne der Subsidiarität ist die Regulatorik aus meiner Sicht völlig übers Ziel hinausgeschossen und hat den Unternehmen da viel zu viel Freiraum auch genommen. Aber erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass wir anerkennen, wir haben eine Verantwortung, auch zur Bewahrung der Schöpfung, wie wir das jetzt sozusagen im christlichen Verständnis sagen würden. Und unsere Macht und unser Einfluss ist auch so groß, dass damit auch große Verantwortung einhergeht. Ja.
Was sind denn so die kritischen Aspekte? Also bei Haltung hast du ja schon stark auch das gerade betont, was dich daran stört. Wenn du jetzt so in den Nachhaltigkeitsdebatten unterwegs bist, Wo würdest du sagen, läuft der Hase aktuell in eine falsche Richtung zum Beispiel?
Also er läuft schon ziemlich lange in eine falsche Richtung. Und zwar mindestens seit 40, 50 Jahren.
Der ist schnell,
Jahren.
Der Hase.
Oh. Ja, ja, schnell und in eine sehr, sehr falsche Richtung. Also natürlich haben wir dramatische ökologische Entwicklungen und so, da will ich jetzt aber gar nicht drauf hinaus, sondern die Community sich mit diesem Thema befasst. Und da bin ich wieder bei der Frage der grundsätzlichen Blick auf die Realität, auf die Wirklichkeit und am Ende auch auf den Blick auf den Menschen. Und ein Punkt, der mich sehr, sehr stark entfremdet hat von dieser dann linken Community, wo ich dann jetzt immer der Konservative bin sozusagen, ist der Blick auf den Menschen und dieses Konzept des Menschen als Virus des Planeten, ja. Und diese zum Teil wirklich tief sitzende, antihumane Haltung, die wir in der linken Nachhaltigkeits-Community sehen. Ich kann es gar nicht mehr zählen, wie häufig ich auf Nachhaltigkeitskonferenzen und in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen gehört habe, besser keine Kinder bekommen, ne? Der Mensch als Virus des Planeten, die Erde hat Mensch, ja, so diese Umschreibung, uns als Krankheit. Eine Mutter Erde, der wir uns stark verpflichtet fühlen sollten, obwohl sie eigentlich froh wäre, wenn wir morgen alle tot umfallen. Ne?
Also, ich wollte sagen, am besten wäre Suizid, Massensuizid, um die Erde zu retten, dann wäre allen Genüge getan.
Genau, und sie braucht uns halt null, ne? Und würde eigentlich sogar aufatmen, wenn wir nicht mehr da wären. Gleichzeitig soll ich mich dieser Mutter Erde sehr stark verpflichtet fühlen. Auch da wieder das Absolutsetzen der Natur, das war ja der große Durchbruch meines Wissens nach, auch der christlichen Betrachtung, die ja dann auch Wissenschaft nochmal gefördert hat, zu sagen, die Natur ist eben nicht göttlich. Ja? Die Natur ist nicht göttlich, sie ist sozusagen, hat auch in sich göttlichen Geist und so weiter, aber sie ist nicht an sich eine Gottheit. Ja. So, und sie ist untersuchbar, sie ist wissenschaftlich erforschbar, sie ist auch nutzbar und so weiter. Ja. Und da finde ich, und das war tatsächlich auch, das ist tatsächlich auch ein Impuls gewesen, der mich auch Richtung Taufe dann auch geschoben hat. Ich weiß noch sehr genau, es mag gut 15 Jahre her sein, bin ich aus einer Nachhaltigkeitsworkshop hier in der Nähe bei der IHK damals rausgegangen. Da hatten wir ein großes Projekt hier, wo wir Unternehmen versucht haben, für das Thema Nachhaltigkeit zu begeistern. Und ich bin da raus und wir haben wieder mal über die grundlegenden Dinge, warum, wieso, weshalb gesprochen. Und ich hatte so richtig das Gefühl, ich rede jetzt hier seit 5, 6 Jahren über das Thema. Damals war ich noch relativ frisch in dem Thema. Und wir kommen irgendwie nicht voran. Ja, wir kommen irgendwie nicht voran. Und mir fiel damals auf, dass wir nie vorankommen werden im Thema. Und wir haben es bis heute, glaube ich, nicht geschafft, auch in dieser Debatte, wenn wir uns nicht auch über grundlegende Dinge unterhalten, was wir überhaupt glauben, wer der Mensch ist, was wir überhaupt glauben, wie diese Welt gebaut und geschaffen ist und zu welchem Sinn und Zweck sie geschaffen ist. Und du siehst das auch, wenn du reinguckst in so klassische Nachhaltigkeits-Motivationsbücher, ja, die sind unglaublich stark auf dieser Policy-Ebene, ne? Wir müssen dies, wir müssen das tun. Die versuchen unglaublich stark, das zu psychologisieren. Wenn wir uns nur mal alle motivieren, für unsere Kinder was zu tun, dann geht's auch schon irgendwie. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ja, ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, es fängt ganz, ganz tief bei uns selbst an. Was glaube ich denn, wer wir sind, warum wir sind? Ob wir sein sollten oder ob wir dann doch dieser kosmische Zufall sind, über den sich die Erde jetzt ärgert. Ja? Und ich glaube, wenn wir da nicht rangehen, werden wir bei diesem Nachhaltigkeitsthema nie einen Durchbruch erzielen tatsächlich. Es wird diese nachhaltige Transformation mit einem so grundlegend antihumanen Narrativ, das dann noch gepaart wird mit Weltuntergang, wird es keine positive Entwicklung geben. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube auch, dass mir die Entwicklung recht oder auch die Entwicklung da auch, damit auch recht gibt, obwohl das auch nicht der einzige Einfluss ist. Technologische Entwicklung, Ökonomisierung und sowas spielt da auch alles eine Rolle. Aber wir sind in den letzten 50 Jahren im Nachhaltigkeitsdiskurs nur unwesentlich weitergekommen.
Also es gilt ja so ein bisschen das, was man auch in der Bibel, finde ich, sieht. So, zum einen, was die dort dargestellte Realität ist, aber auch was glaube ich, uns auch nahegebracht werden soll. Das Leben ist nicht schwarz und es ist nicht weiß, sondern es geht um eine Dialektik, es geht um ein Aussteuern, es geht um ein Aushalten, es geht um ein Leben, vielleicht auch zwischen zwei Wahrheiten, von denen nicht beide halt stimmen, aber das Extrem eben dann doch nicht stimmt.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, habe ich dich damit verstanden, aber ich bin mir da nicht sicher. Also, ich glaube,
ja, also, wenn man sagt, wir sollen die Erde, wir sind hier, wir dürfen hier sein auf der Erde, wir dürfen sie nutzen, wir sollen sie nutzen, aber wir sollen sie jetzt auch nicht so hart rannehmen, dass sie morgen nicht mehr lebt.
Ja, ja, genau.
So,
ja,
ne, es ist beides richtig. Wir dürfen präsent sein, wir dürfen nutzen, aber ausbeuten dürfen wir auch nicht.
Absolut.
Wir müssen uns irgendwo in der Mitte aussteuern und in so einem oszillierenden Feld müssen wir immer wieder gucken, wo aktuell die richtige Position ist. Und das Gleiche gilt ja auch für Ethik und für Werte, dass man einfach sagt, ja, du sollst schon das Richtige tun, Aber du kannst es auch so übertreiben, dass es dann auf einmal doch das Falsche ist.
Ne? Ja, also da sind wir uns einig an der Stelle. Ich war kurz drüber gestolpert, weil ich an der Stelle des Menschenbildes beispielsweise ungern Kompromiss machen würde. Ja? Also, also dann zu sagen, ja, man weiß nicht, ob wir jetzt der Virus des Planeten sind oder ob wir vielleicht doch irgendwie gewollt sind oder so. Also das ist das, was ich meinte. Ne? Du brauchst schon eine gewisse Basis, die auch klar ist und die, wo ich auch sage, ich glaube, das ist die Wahrheit.
Eine Haltung.
Genau, und so diesen Halt, ja. Und dann in dieser Aussteuerung, was wir dann konkret zu tun haben und wie weit das gehen darf und so, entwickeln wir uns weiter, unser Wissen entwickelt sich weiter, unser Verständnis von Ökosystemen entwickelt sich weiter und so weiter. Ja.
Und jeder selbst entwickelt sich auch weiter und kommt zu neuen Erkenntnissen. Man verändert sich auch selbst im Leben mit seinen Positionen immer wieder und entdeckt neue Wahrheiten. Ne? Das ist schon, also alles Starre ist schon immer stark hinterfragenswert, würde ich mal sagen. So auch eine starre Haltung.
Ja, genau, ja.
Tja, war ein wilder Ritt durch die Begriffe, würde ich sagen.
Ich würde sagen, wir müssen das auch nochmal irgendwie, also jetzt haben wir schon mal einen ersten Aufriss gemacht, ich würde das gerne nochmal punktuell vertiefen, wenn du dafür bereitstehst, dann jedenfalls immer wieder gerne, weil das sind
total
spannende Thematiken.
Ja, ich bin ja so, da gerne auch mal Rückmeldung geben an die bekannte E-Mail-Adresse hello@thala-und-thala.de, ob wir vielleicht mal so Long-Formate machen. Also wo man wirklich so mal 2-3 Stunden, ich höre sowas ganz gerne in anderen Formaten. Ja, aha. Das fände ich irgendwie schon auch mal ganz spannend.
Kann man ja auch in Stücken konsumieren.
Das
geht
jetzt an die Hörenden, ne? Wer da Lust so hat, gern mal melden. Das könnte jetzt nämlich auch so ein Thema sein, ne? Wo man einfach mal sehr, sehr Deep Dive-mäßig unterwegs ist.
Sehr gern.
Es macht ja auch Spaß von Höckchen auf Stöckchen. So funktionieren auch die besten Wanderwege, oder?
Ja. Absolut.
Und es kommt so viel zusammen, ne? Finde ich. Also Ricardo, du hast so viele Sachen aufgerissen, die ich alle irgendwie auch in meinem Herzen bewege und wo man eigentlich sagt, stimmt, eigentlich gibt es da ganz viele Verbindungen zwischen Sachen, die erstmal gar nicht verbunden aussehen. Total faszinierend. Also,
aber Ricardo, jetzt noch kurz, bist du jetzt links oder rechts? der linke Konservative aus der rechten Ecke? Oder?
Nee, ich bin katholisch. Also insofern, ich glaube tatsächlich, wenn man die katholische Soziallehre richtig versteht, können einen die Rechten und die Linken nicht leiden.
Ich würde auch sagen, beyond links und rechts, das ist irgendwie
ein Prinzip. Wir wollen dich gerne irgendwie so abstempeln. Brauchen ja auch noch einen
Folgentitel. Ja, da sag doch vorne.
Also da ich ja liturgisch und theologisch tatsächlich eher auf der traditionellen Seite unterwegs bin, bin ich glaube ich dann für viele eher klarer der Rechtskatholik, aber so sehe ich mich tatsächlich nicht.
Aber liturgisch
bin ich schon eher auf der traditionellen Seite unterwegs.
Aber konservativ ist ja eigentlich gar kein politischer Begriff, muss man sagen. Ist ja eher deskriptiv. Ja, ne?
Also ich habe das tatsächlich in meinem Twitter-Profil oben auch tatsächlich als angepinnten Dings drin, dass ich sage, ich bin nicht rechts, links, progressiv oder sonst was, ich bin einfach nur katholisch. Und das reicht mir ehrlich gesagt auch. Das ist gibt schon genug her.
Recht so, finde ich gut. Also.
Vielen Dank für die
Zeit. Vielen Dank für deine Zeit. Bis bald.
Genau. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Thala und Thala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de. Thank you.